So Freunde, es ist Dienstag und ihr seid wieder im Buddy Talk Podcast. Heute hier mit mir Simon Henseleit und mir gegenüber Mika Not. Wir bringen euch auf den neuesten Stand, was bei Mika so los war, was ansonsten so in der Triathlon-Welt geht. Es ist ja ein bisschen ruhiger als das Wochenende gewesen, also Zeit, bisschen Rewind, Catch-up mit Mika und natürlich auch ein Blick nach vorne, was alles so ansteht, weil Richtung Mitte, Ende April geht es wieder so richtig rund. Deswegen haben wir jetzt eine kurze Verschnaufspause und können nochmal durchatmen und ein bisschen entspannt labern. Deswegen gar nicht viel Preview, sondern einfach direkt rein. Und ich mache auch noch direkt den Presenter und das ist heute Koro. Und bei Koro sind gerade Pistazienwochen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ist eigentlich auch eins meiner Lieblingsaufstriche so. Und gibt es auch Waffeln oder alle möglichen Snacks, die mit Pistazie gefüllt sind, also nicht nur Pistaziencreme, sondern auch so Nut Butter Cups oder Pistaziencookies. Also ich komme ja direkt aus der Toskana, aus Italien. Da wurden natürlich auch fleißig Pistaziencroissants verhaftet. Und da kann ich jetzt direkt mit Koro hier weiter loslegen. Gibt's auch so gebrannte Pistazien, Salted Caramel. Also ja, fiese Sache. Ich glaube, die bestelle ich mir mal nicht, weil sonst sind die direkt auch wieder weg. Aber guckt ihr auf jeden Fall da mal vorbei. Gibt natürlich auch gesunde und healthy Snacks, wie so ein Energy Ball, Pistazie oder einfach nur Pistazienkerne, die man ja auch super zum Kochen verwenden kann, so ein bisschen als Topping. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Schaut da vorbei, korodrogerie.de. Mit unserem Code BuddyTalk bekommt ihr wie immer 5%. Und wir gehen hier direkt rein in die Folge. Yo, Mika. Ich sehe dich schon hier im Senegal-Shirt.
Zurück aus dem Winter. Jetzt kommen endlich die Trikots wieder raus. Die kurzen Trikots. Ja, man, tut gut, wieder hier zu sein. Ich meine, das Wetter war jetzt noch nicht so richtig gut. Jetzt sieht es ja besser aus. Aber nee. Ja, Tag 9. Wieder unten vom Berg. Und ja, bin happy, wieder hier zu sein. War jetzt ein paar Tage bei der Family. Und ja, jetzt diese Woche quasi, wenn die Folge rauskommt, bin ich erstmal größtenteils in Darmstadt und nochmal kurz quasi einfach ein paar Tage zu Hause genießen, auch wenn ich noch ein, zwei kleine Termine habe, aber ja, kurz den Rhythmus finden, bevor es dann nächste Woche Richtung Singapur dann schon geht.
Also nochmal letzte Woche homebound und dann ist schon wieder on the road. Ja. Aber wie ist es bei dir? Ja, genau. Hast du gerade so ein bisschen Höhenloch oder ist es bei dir inzwischen eigentlich relativ stabil, weil du jetzt schon öfter in der Höhe warst?
Ja, relativ stabil, was das angeht. Ich habe mich komisch gefühlt, als ich runterkam, was aber eher so Richtung Schlafmangel, ja, wobei so richtig Schlafmangel war es auch nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es lag. Ich war auf jeden Fall nicht krank oder so, aber gefühlt war mein Körper durcheinander. Also so habe ich es beschrieben, so ich bin so ein bisschen durch den Wind, dass ich irgendwie, ja, ein bisschen müde war, aber ich konnte jetzt auch nicht länger schlafen oder so. Ja, aber irgendwie bin ich nicht so richtig in die Gänge gekommen. Die Einheiten waren aber okay. Ja, aber jetzt die ganze letzte Woche habe ich mich eigentlich ja konstant gut gefühlt. Und so Höhenloch habe ich jetzt nicht gespürt. Das hatte ich tatsächlich bei den ersten zwei Höhentrainingstagen, habe ich das so ein bisschen gemerkt. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gequatscht, so richtig jetzt mittlerweile, wenn man irgendwie das Training gut abstimmt in der Höhe und es da nicht übertreibt und die Runterreise und sowas vernünftig plant, dann halte ich das eher so ein bisschen, ist nicht für einen Mythos, aber dass sich das viele auch so ein bisschen einreden, so irgendwann muss ein Höhenloch kommen. Aber es wird so ein bisschen mystifiziert, finde ich. Und ich habe da jetzt nicht irgendwie keine krassen Probleme mit. Ich meine, klar, ist bestimmt auch individuell, aber ich habe das Gefühl, dass ich da mittlerweile ja ein ganz gutes System zusammen mit Ben gefunden habe, dass ich ja, dass ich da jetzt nicht in so ein tiefes Loch falle. Ist es aber nicht so, dass ich jetzt denke, so ich fliege jetzt hier unten auf einmal. Also ja, ich fühle mich gut so. Ist halt ein normaler Formaufbau. Am meisten merke ich es auf jeden Fall im Schwimmen. Also da habe ich auch oben diesmal am meisten gestruggelt. Und das tut hier einfach gut, ja, ganz normal wenden zu können, ohne da bei jeder Wende
Luft.
Irgendwie ja, nach Luft zu japsen. Ja, und beim Schwimmen hatten wir auch so zu Saisonbeginn gesagt, so wenn man frisch ist, fühlt man sich da eh am besten. Aber andersrum leider halt auch. Das heißt, wenn man viel trainiert, geht auch dann, obwohl man vermeintlich die Schwimmform eigentlich besser werden müsste, weil man halt gut trainiert hat im Schwimmen, einfach durch den Chronic Fatigue tue ich mich dann da ein bisschen schwerer. das zusammen mit der Höhenluft und dann mit dieser komischen, ja, es ist keine Klimaanlage, also das Schwimmbad da ist, also das ganze Center ist ja weiterhin ultra kalt, aber die Schwimmhalle ist richtig warm und stickig und irgendwas ist da mit der, na, wie nennt man das, mit der ja, Belüftungsanlage so, dass die irgendwie nicht, dass da irgendwas ist. Das hatte mir der Bernd von den Magdeburger Schwimmern, der Trainer da, Bernd Berghain.
Berghain. Berghain ist der Club. Wäre auch legendär, wenn er so heißt.
Aber auf jeden Fall legendärer Coach. Ich glaube, die beste Trainingsgruppe der Welt, kann man so sagen, bei den Langstreckenschwimmern aus Deutschland in Magdeburg. Der hat mir das so ein bisschen erzählt. Ja, das habe ich auf jeden Fall gespürt und deswegen tut es jetzt gut, hier wieder im ganz normalen 50-Meter-Becken schwimmen zu können.
Ja, ich glaube, es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, um da noch Bezug drauf zu nehmen, was du gesagt hast mit dem Höhenloch, wie du am Ende so ein Trainingslager abschließt. Also ob du halt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, trainiert ihr so richtig ans Ende ran, dass man so sagt, okay, so typischerweise Trainingslager sozusagen maximal ausnutzen und bis zum letzten Tag übelst noch Umfang knallen. Weil dann ist es natürlich so, dass du dir denkst, so boah, jetzt ab nach Hause und so maximal fatigued irgendwie die Heimreise und gerade so, dass du froh bist, dass du daheim nicht krank wirst, so ungefähr.
Ja. Nee, so ist nicht mehr. Nochmal Königsetappe am vorletzten Tag und dann abends völlig unter Zucker die Koffer packen müssen.
Genau, und also dann am so nächsten Tag nicht. Vielleicht noch eine Einheit und deswegen auch schon weniger essen, weil man ja an dem Tag nicht mehr so viel macht.
Ja, und nein, extra früh aufstehen. Nochmal um 5 Uhr morgens aufstehen, bisschen mit Schlafmangel und Open Window in den Flieger.
Weil der Flug war günstig.
Ja, genau. Also generell ist jetzt ja bei mir nicht mehr so wie in der Jugend, dass so ein Trainingslager jetzt so ein Standout-Event ist vom Training her, wo dann der Trainingsumfang verdoppelt wird, sondern es ist ein bisschen mehr, aber das liegt jetzt eher daran, dass quasi andere Termine wegfallen, die ich jetzt hier halt noch abhaken muss, / will, / kann. Sondern da oben ist halt einfach keine Ablenkung und dann sind es vielleicht 2-3 Stunden mehr Training die Woche, aber es fühlt sich fast eher weniger an oder es fühlt sich weniger Gesamtstress an, einfach weil andere Sachen wegfallen, weil die Wege zum Schwimmbad halt einfach 200 Meter die Treppen runter sind, statt 20 Minuten im Auto sitzen, wenn ich jetzt bei der Family war. Ist es ein relativ normaler Block und es ist eher so, dass wir hinten raus leicht rausnehmen, auch jetzt nicht komplett rausnehmen, weil ich habe auch so das Gefühl, wenn man so richtig rausnimmt, kurz vor dem Flug, und dann fährt das Immunsystem fast schon so ein bisschen runter. Das heißt jetzt nicht abgeschossen in den Flieger rein, aber einfach so ganz normal im Flow, sage ich mal, in den Flieger reingehen. Damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Und genau deswegen auch dann hier angekommen. Und dann bin ich eigentlich relativ im Rhythmus geblieben. Wie gesagt, habe mich ein bisschen so halt durch den Wind gefühlt. Aber ich bin auch tatsächlich, vor 9 Tagen gelandet. Es war ein Freitag und dann ging es Sonntag schon Richtung Hansi. Dann war ich nochmal 2 Tage bei Hansi, Montag, Dienstag. Da war eigentlich auch geplant, dass wir erst, also Mama und ich, Montag losfahren, Montag früh, aber im Lauf vom Sonntag habe ich dann entschieden, okay, lass uns lieber doch schon Sonntag einen Teil fahren, dann sind wir bis kurz nach Nürnberg gefahren, weil ich mich eben so ein bisschen komisch gefühlt habe und dann wollte ich lieber quasi von Sonntag auf Montag auch nochmal vernünftig lange schlafen, statt hier um 5 Uhr morgens aufstehen zu müssen. Und ich glaube, war auch eine gute Entscheidung, dann die Tage bei Hansi waren gut, es war nicht so intensiv jetzt wie teilweise letztes Jahr, wo wir wirklich so Athletikblöcke da gesetzt haben mit wirklich auch anaeroben Reizen, sondern es war eher so ein Prehab-Block. Ich meine, ich bin zum Glück ohne Wehwehchen aus der Sierra gekommen. Das heißt, ja, es war einfach, die Behandlungen waren ja intensiv, aber eher quasi präventiv, so Richtung Becken einstellen, ein paar Blockaden eben lösen. Und so präventiv an meinen typischen Baustellen arbeiten. Und das Athletiktraining ging auch viel Richtung Core, Richtung kleine Gluten, die so ein bisschen stärken, um da
haben
halt
wir ja hier gerade so letzten Podcast auch angewiesen.
Ich habe es gehört. Ich meine, so Wadenthemen, die kann man echt gut selber machen. Und ich meine, die glutealen Geschichten auch, aber das ist schon ganz immer, ich meine, die haben ja wirklich alles an Athletik-Spielzeug, was es gibt. Und da kann man dann noch mal ein bisschen mehr über dieses klassische, einfach nur mit dem Glutband, können wir da noch mal ein bisschen hinausgehen. Auch wenn hier zu Hause mache ich die Rootbend-Übung auch und das ist ja zur Prävention, würde ich sagen, absolut ausreichend. Aber da ist halt einfach noch, immer noch ein bisschen mehr Reiz in die Richtung. Aber ja, musste ich auf jeden Fall auch schmunzeln. Ja, und gut, ich meine, als das Nils gesagt hat oder geschrieben hat in die Gruppe, ja, sind halt so Sachen, die dann schnell runterfallen, aber ja, there's no glory in prevention. Man merkt es halt immer erst, wenn es zu spät ist, so ein bisschen.
Voll.
Ja, von daher habe ich es da quasi auch nochmal investiert und bin dann von Hansi aus nach Wolfsburg gefahren für ein paar Tage bei der Family.
Ja. Genau. Hast so du eigentlich in Sierra, gehst du da auch zu einem Physio oder machst du dann gar nicht?
Mhm, doch, da habe ich, ja, ich würde es eher Massage bezeichnen. Da gibt es, zu der Zeit waren zwei Physios da, oder was heißt da, die leben in Granada und fahren alle zwei, drei Tage hoch, je nachdem halt, wie viele Athleten gerade da sind. Mit den drei Physios habe ich ehrlich gesagt nicht so die guten Erfahrungen gemacht, also jetzt auch keine schlechten, aber hat jetzt gefühlt nicht so richtig was gebracht. Also es war, ja, zum Glück war ich noch nie verletzt, als ich da oben war. Und so zur Prävention, ja, hat sich das gefühlt, hat es jetzt nicht so richtig was gebracht, aber es gibt zwei so Masseurinnen, kleine Frauen, ich schätze mir, die sind beide über 60. Wenn du sie siehst, denkst du, okay, das wird ist auch so eine Spa-Massage, aber die knallen auch so rein, ja, auch wenn es keine Physiotherapeutinnen sind, wenn man denen genau sagt, was sie machen sollen, dann ist es auch schon echt gut intensiv. Mhm. Und ja, von daher ist es eher so ein bisschen Massage. Das ist aber auch ein Thema, was ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe und jetzt mal gucken will, wenn ich das nächste Mal da bin, dass ich da vielleicht, wenn dann auch, wenn da vielleicht noch andere Gruppen da sind, dass ich da auch mal ein Physio mitnutzen kann. Weil jetzt selber ein Physio mitnehmen, dafür habe ich jetzt auch noch nicht die Kapazitäten. Aber ja, kann auf jeden Fall super wertvoll sein. Das wollte ich auch noch fragen. Hattet ihr eigentlich ein Physio in Italien dabei? Weil auf Malle hattet ihr einen, ne?
Ja, auf Malle hatten wir einen und Italien ist leider der kurzfristig abgesprungen, weil wir arbeiten da mit so einer Praxis in München zusammen und die hatten dann Not am Mann. Und schade. Letztes Jahr hatten wir einen super Physio dabei, jetzt auch in Malle, der war echt gut. Und das ist so eine Praxis in München, die auch mit dem FC Bayern kooperiert. Also wir haben da echt schon für die Jugend da richtig Luxus-Physios am Start. Ja. Und die sind aber auch dementsprechend teuer natürlich. Und wir haben da tatsächlich über irgendeinen Topf, den es halt mal wieder gibt, vom Bayerischen Landessportverband, glaube ich, haben wir aber eine relativ gute Physiopauschale. Also ich glaube, die DTU zahlt den Physios weniger als wir vom DTV. Und das Problem war aber halt jetzt, dass die Praxis natürlich auch nicht unendlich viel Physios entbehren kann. Und ja, da ist einer ausgefallen, dann hat es nicht geklappt. Aber ja, wäre echt auch wieder gut gewesen, weil wir hatten so ein paar Leute mit so Läuferknie. Und da hilft natürlich dann Physio schon akut sehr gut. Und du kannst, wenn du im Trainingslager bist, dann halt echt wenig machen. Also hat sich davor schon angebahnt. Ja. Bei einem Athlet haben wir es richtig gut hinbekommen noch mit Behandlung in Nürnberg vor Ort und dann konnte der nach einer halben Woche wieder laufen und laufen ging sogar früher als Radfahren bei ihm. Also er hat es am Rad noch länger gemerkt und ist aber nach einer Woche eigentlich wieder voll im Training gewesen und läuft jetzt auch wieder. Und bei dem anderen Athleten, der merkt sogar beim Schwimmen immer noch, beim Radfahren gar nicht, aber beim Schwimmen, bei dem Kick und Laufen fange ich mit dem morgen wieder an, weil er hat er jetzt, glaube ich, 4-5 Wochen Laufpause gehabt. Aber ja, ist dann schon immer ärgerlich sowas und ich habe auch so überlegt, okay, nehme ich den mit oder nicht, aber habe mich dann eigentlich schon dafür entschieden, weil der Radfahren konnte, also Radfahren hat das nicht gespürt und Schwimmen hast halt trotzdem geile Möglichkeiten dort und der hat sich im Schwimmen jetzt echt richtig weiterentwickelt, ist halt dann immer richtig viel geschwommen. Und Laufen hat er sowieso viel Talent. Da kannst du den, glaube ich, einfach nur ein bisschen lockerem Bewegen dann irgendwie weiterbringen, wenn du den Umfang dir übers Schwimmen und Radfahren holst. Und ja, hat jetzt natürlich dann auch so gruppensoziale Aspekte, wenn du den dann nicht mitnimmst und irgendwie zu Hause lässt, dann ist natürlich auch nicht so geil, wenn dann alle in dem Alter dann irgendwo in Italien chillen und eine gute Zeit haben. Aber ja, also wir haben auch, um nochmal auf das von davor zurückzukommen, da habe ich auch gestruggelt, wie ich es am Ende plan, weil wir waren eigentlich immer in so einem 3-1-Rhythmus, Aber am Ende wäre sich das nicht mehr so richtig ausgegangen. Und dann haben wir eigentlich einmal einen Ruhetag weggelassen, dafür aber die Tage danach eher so Medium immer gemacht und schon so auch so ausgefadet Richtung Reisetag. Aber das hat halt dann dafür gesorgt, dass die dann auch richtig müde waren. Und auch am Reisetag, dass man dann trotzdem auch irgendwie viel rumhing. Also ich glaube, das würde ich, weil wir ja immer erst abends fahren und dann über Nacht.
Oh, stimmt, ihr fahrt auch noch, ja, stimmt.
Genau, ist mit dem Reisebus, da können die echt alle ganz gut pennen, aber natürlich auch nicht ideal, also bist dann natürlich auch irgendwie durch am nächsten Tag. Aber ja, also ich glaube, ich würde es nächstes Jahr ein bisschen anders machen, weil die letzte Woche war dann eben Montag bis Freitag mehr oder weniger durchgehend, also Sonntag hatten wir Ruhetag, Montag ein Tag zum Reinkommen mit drei Einheiten, aber nur GR1, ein paar Sprints auf dem Rad. Dienstag dann großes Koppeltraining, wo dann leider auch hier der Crash passiert ist, wo ich da im Krankenhaus, kann ich auch gleich noch ein bisschen erzählen, aber genau, Mittwoch dann so ein GR1-Tag auf den Ruhetag, also aufs Koppeltraining folgend, und dann war halt so Donnerstag, Freitag noch zwei Tage, die wir so halb gemacht haben. Und ich glaube, im Nachhinein hätte ich es aber so gemacht, dass ich einen Block am Wochenende nicht 3-1 gemacht hätte, also drei Belastungstage, ein Ruhetag, sondern wahrscheinlich mal 2-1 in der Mitte. Und dann halt so dann doch einen Ruhetag irgendwie noch am Mittwoch oder so. Und Mittwoch, also Donnerstag, Freitag dann noch so halb ordentlich durchziehen.
Ja. Was sind bei euch Ruhetage? Was macht ihr im Trainingslager am Ruhetag?
Also früher haben wir tatsächlich ja immer, unter Roland haben wir noch am hartes Schwimmen gemacht und Gym. Und die Älteren sind, glaube ich, noch gelaufen. Davon bin ich aber auf jeden Fall weggegangen mit Johnny. Und wir machen eigentlich nur einen 2 Kilometer Recovery Swim für die Älteren. Die 15-, 16-Jährigen haben eigentlich nur 45 Minuten Athletik. Und die Älteren machen eben so Athletik und Kraft. Aber auch so 50-50, so eine Stunde lang ungefähr. Und gehen danach noch so 2 Kilometer ausschwimmen. Und dann haben die, und das machen wir dann meistens so um 10 Uhr. 10 Uhr bis 12 Uhr ist dann das Training. Und dann haben die halt, können ausschlafen, frühstücken. Und am Nachmittag ist frei. Ja.
Ja, okay.
Also ist schon auf jeden Fall ein solider Entlastungstag, würde ich sagen.
Ja.
Und für die Jüngeren habe ich halt sowieso immer noch angepasst. Also die erstes Jahr Jugend A sind, die sind dann so 15 Jahre. Für die habe ich immer geguckt, dass die halt manchmal eine Radausfahrt weglassen oder beim Laufen sowieso noch weniger machen, beim Schwimmen halt früher rausholen, aber auch teilweise mal ganze Einheiten weggelassen. Weil wenn die dann zu Hause halt irgendwie 10 Stunden trainieren, dann habe ich die nicht auf 20 Stunden verdoppelt, sondern eher auf 16, 17 Stunden. Und sind eigentlich alle durchgekommen, bis auf einer, der hat mal so ein bisschen gekränkelt. Aber ja, also es hat eigentlich echt gut geklappt.
Ja, okay. Ja, nice. Ja, ich habe jetzt auch in Wolfsburg mit zwei Kumpels mal trainiert, die jetzt halt auch Mallorca waren. Und da ist, glaube ich, schon gut, wenn man da einen Coach hat, der dann einen vernünftigen Plan schreibt und da halt nicht irgendwie 250% auf einmal trainiert. Da halt so krass den Umfang irgendwie steigert. Ersten Tag einrollen, erstmal so 120 Kilometer und so Geschichten. schmaler Rad auf jeden Fall.
Gut, aber die waren dann nur Radfahren oder haben die was anderes gemacht?
Es ist zu nur Radfahren ausgeartet, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, das kann man dann echt nochmal deutlich polarisierter betrachten, wenn du dann wirklich nur Rad fährst. Weil ich glaube, so Laufen und Schwimmen, das hat einfach, kannst du nicht so vorermüdet machen oder generell so total ermüdet. Und wenn du halt einfach nur einmal am Tag trainierst, dann kann man das schon ja deutlich länger dann gestalten. Aber ja, trotzdem insgesamt habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass du dir am Ende vom Trainingslager ja nie denkst, oh, jetzt habe ich zu wenig gemacht. Also ich glaube, egal wie lang das Trainingslager ist, am Ende ist man immer so bedient. Und ich glaube, wenn du 2 Wochen Trainingslager hast, du wirst ab Tag 10 irgendwie zäh. Wenn du 3 Wochen machst, dann denkst du dir nach der 2. Woche, ey, geht noch easy. Und dann kommt halt irgendwie so nach 15, 16 Tage, denkst du dir so, boah, jetzt ey, ab nach Hause langsam. Das ist immer so das Trainingslager-Phänomen, dass das hinten raus immer zäh wird.
Ja, 100%.
Ja, aber ich sag's dir, an dem einen Tag in dem Krankenhaus, das war wirklich der Horror. Also ich war super lang echt entspannt, aber irgendwann dachte ich mir so, das wir kommen hier nicht mehr raus. Also es nimmt kein Ende. Also wir,
aber wie war das? Warst du mit ihr zusammen? Also hast du sie gesehen so oder hast du nur gewartet im Wartezimmer und wusstest gar nicht, was los ist?
Teils, teils. Also erstmal haben wir haben erstmal 3 Stunden gewartet, zusammen
in der Notaufnahme. Oder nochmal einen Schritt. Habt ihr Krankenwagen gerufen oder konntet ihr noch selber hinfahren?
Nee, wir haben sie selber hingefahren. Genau, die war, also ich war nicht dabei beim Sturz an sich, aber die hat sich am Hinterrad aufgehangen von der vor ihr fahrenden Athletin, ist dann über den Lenker gegangen und in den Graben gestürzt und hat halt starke Schmerzen in der Schulter gehabt und am Rücken hinten und am linken Daumen. So. Und ja, Fahrrad sah soweit okay aus, sie hatte auch gar keine Schürfwunden, was immer eher erfahrungsgemäß ein schlechtes Zeichen ist.
Ja, ja, stimmt. So stumpfe Sachen halt.
Genau. Stumpfe Gewalteinwirkung auf irgendwie eine Stelle. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus und haben dort in der Notaufnahme halt dann erstmal diese gesagt 3 Stunden gewartet, bis dann mal was vorangegangen ist und sie reingerufen wurde. Da durfte ich erstmal nicht mit. Aber nach einer halben Stunde haben die mich dann dazu geholt, weil halt keiner dort Englisch konnte. Die einzige, die Englisch konnte, war die Empfangsdame, die Aufnahme gemacht hat. Das war super unkompliziert. Aber von da an konnte halt niemand mehr Englisch. Und dann habe ich ein bisschen so einen Mix aus Italienisch, Französisch und lateinische Begriffe für irgendwie Körperteile und Knochen und Hände und Füße natürlich eingesetzt, um mich zu verständigen. Und ja, da tat ich mir auch dann echt leid, weil man hat sich halt super schlecht aufgehoben gefühlt. Der wurde nichts angeboten, was so Wasser, Trinken, also Essen, Schmerzmittel und sowas. Das habe ich immer aktiv halt nachgefragt oder halt selber ihr gekauft dann, weil es halt super lang wurde. Normalerweise bekommst du in Deutschland dann ja spätestens nach ein paar Stunden mal eine Infusion oder so, wenn du gesagt hast, du bist gestürzt oder halt auch mal, ja, dir wird nach Schmerzen gefragt. Aber ja, das hat echt alles super lang gedauert und dann war das Problem, dass halt auch einfach die Italiener nicht arbeiten wollen, gefühlt. Also das war nicht so, dass da super viele Leute waren, sondern da standen teilweise 5 Krankenschwestern oder auch Männer rum und haben sich einfach auf Italienisch entspannt unterhalten. Und wenn ich dann hingegangen bin, gefragt hat, wie es jetzt weitergeht, dann war immer so, kurz gucken die sich so an, so ungefähr so, was will der Ausländer jetzt? Und dann so, attendere prego, uno momento. Und dann wieder zurück und wieder so unterhalten einfach. Und dann halt 1000 Röntgenbilder und CTs gemacht und ja, bis dann letztendlich mal klar war, was wirklich ist, waren es glaube ich so 7 Stunden.
Oh, fuck.
Ja, und dann letztendlich nach 10 Stunden war eigentlich klar, sie hatten so ein bisschen Luft in der im Brustraum.
Oh.
Und das ist natürlich dann gefährlich, dass die Lunge kollabiert. Und die muss über Nacht da bleiben. Und dann, ja, der ging es eigentlich soweit gut. Sie hatte halt ein paar Risse im Schulterblatt, der Daumen war gebrochen. Und zum Glück waren die Eltern nicht weit weg im Urlaub. Die sind dann in der Nacht da hingefahren und ich bin dann gegen 21.30 Uhr, habe hier noch eine Pizza reingeschmuggelt in die Notaufnahme. ja, bin ich dann gegangen und dann war die soweit ganz gut aufgehoben und ist jetzt auch inzwischen daheim. Aber das war echt, also ich war dann so mental vom Kopf her irgendwie so richtig durch am Abend.
Ja, safe.
Das war so ein Abend, wo man sich so denkt, so boah, jetzt noch ein Bier an der Bar. Und dann irgendwie, irgendwie einfach mal stumpf nichts machen. Aber ja, also er hat im Endeffekt dann doch alles, ist alles gut ausgegangen. Mit so Knochenbrüchen kann man ja dann doch irgendwie noch gut umgehen. Vor allem nichts, was operiert werden muss, kein Gelenkschaden. Ja, also Daumen sind gedrückt, aber hat natürlich immer erstmal die Stimmung getrübt.
Ja, safe. Ja, man, dann gute Besserung auch an der Stelle. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall hart vor, da als Betreuer. Ja, ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat, auch ja, Empfehlung, auch wenn es schon tough zu sehen ist und so, aber die Doku vom Juri Heumann, zusammen mit Ryzen und Rick Zabel, kann man sich mal reinziehen bei YouTube. Ich habe dazu noch den Podcast im Besenwagen gehört, auf dem Rückflug aus der Sierra. Boah, das ist schon echt hart zu hören, so Geschichten. Das war ja auch in Italien und ich meine, bei ihm war es halt dann noch deutlich kritischer mit Privatflug, dann quasi Notflug zurück nach Deutschland, so Geschichten. Von daher nochmal einigermaßen okay, aber ich ausgegangen, aber ja gut, brauch auf jeden Fall niemand, ne?
Ja, auf jeden Fall, also fahrt vorsichtig draußen, jetzt ist ja auch wieder Frühling, es ist super viel los und die Leute haben einen Stress im Auto und natürlich am Rad, ja. Zumindest mit Kumpels unterwegs. Es kann einfach mal, man kann unaufmerksam sein, es geht so schnell. Man darf ja immer gar nicht dran denken, was alles passieren kann. Da wirst du ja nicht mehr froh. Nee. Aber letztendlich, auch wenn ich unterwegs bin mit den Jüngeren, ich bin auf jeden Fall immer angespannter, als wenn ich natürlich alleine oder mit meinen Kumpels fahre. Mhm. Weil ich mir immer denke, es sind da noch hinter mir 3-4 Leute. Und ich schätze so Sachen dann ganz anders ein. Also ich fahre, würde ich sagen, viel vorsichtiger, weil ich mir immer denke so, oh, nicht, dass sie das Schlagloch jetzt hier doch nicht sehen. Oder weil ich denke mir dann oft auch so, was ist, wenn die Hände jetzt nicht ordentlich am Lenker haben und es kommt so eine Welle. Also es kann ja super schnell gehen, dass dann irgendwas passiert. Oder es kommt halt ein Auto, das die Leute nicht sieht. Und von hinten dich einfach umfährt. Da kannst du halt auch wenig machen. Aber ja, letztendlich darf man sich nicht so viel Gedanken drüber machen. Und es ist dann schon erstaunlich, auch so beim Radfahren, finde ich, bei den Races, wie wenig dann doch mal passiert. Also wie wirklich, es sterben auch manchmal Leute, das muss ja auch ganz klar und hart so sagen. Aber oft ist ja dann doch so, dass eigentlich auch bei einem Sturz wenig passiert, wo man sich denkt, ja, da irgendwie hält der Mensch dann doch einiges aus.
Ja, oder halt, dass so in letzter Situation man es dann doch noch irgendwie gerettet kriegt, wo man sich so fragt, jo, wie habe ich das jetzt noch bekommen, so. Einfach so durch pure Instinkte. Aber meistens halt, wenn dann Dritte beteiligt sind, also Autofahrer oder sowas, dann geht es halt meistens irgendwie schief. Von daher, wer hat, kann ja, deswegen geht aufs Gravelrad. Da ist es zumindest die Gefahr von Dritten nicht ganz so hoch, auch wenn sie natürlich auch da ist, aber ja, wie du sagst, nicht achtsam sein, aber jetzt auch nicht zu verkrampft darüber nachdenken.
Ja, voll. Nee, auf jeden Fall. Ja, aber so viel zu Sturzthemen, ich glaube, da dürfen wir uns nicht so lange aufhalten, das macht ja auch keine
Sinn. Ja, nee, besser nicht. Besser nicht.
Ey, was ist eigentlich dein Take noch so, um wieder zum Triathlon zurückzukommen? Du warst ja jetzt bei den letzten Rennanalysen nicht dabei. Sagst du, das Niveau ist nochmal deutlich gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren, weil jetzt, wenn man so die 73-Rennen anguckt, ich finde schon insgesamt auch in der Dichte ist schon beeindruckend, was die Jungs und Mädels gerade so abreißen. Also wenn man jetzt mal Oceanside anguckt, einfach die Laufgeschwindigkeiten und ich denke mal auch, Radfahren war ja auch ordentlich bis dahin. Das Einzige, was vielleicht noch nicht so ganz gestiegen ist, ist das Schwimmlevel, weil alle mehr checken, okay, im Schwimmen musst du eher haushalten und es lohnt sich noch nicht so. Also da bin ich gespannt, ob es mal wirklich irgendein Rennen gibt, auch wo Leute von Anfang an am Schwimmen auch richtig krass draufdrücken und dort schon die Separation irgendwie erzwingen wollen. Aber so das Radlaufniveau ist ja auf jeden Fall schon echt solide, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade so die zweite Reihe, würde ich sagen. Also ich meine, ja klar, Blumi beeindruckend. Und auch Yell und Hayden, ja, halt auch wieder stark. Aber da würde ich jetzt sagen, da ist jetzt nicht nochmal ein krasser Sprung passiert. Ich meine, das war letztes Jahr ja auch schon absolut krasses Niveau. Ich habe jetzt keine genauen Radzahlen vom Radfahren gesehen. Und es ist halt immer echt schwierig mit der Dynamik. Aber ich finde halt dann schon auffällig, wie viele Leute dann, okay, dann vielleicht 2 Minuten langsamer als Blumi oder Jelle halt so gelaufen sind, was aber halt immer noch eine 1,09 als 1,10 ist. Und da finde ich, davon gibt es einfach noch mehr. Ja, und da bin ich jetzt gespannt, wie sich über das Jahr entwickelt. Aber deswegen würde ich sagen, gerade so zweite plus, ja, wahrscheinlich auch dritte Reihe, wo dann echt nochmal einiges passiert ist. Ja, deswegen freue ich mich jetzt auch, dass bei mir dann in was sind es jetzt, 18 Tagen, glaube ich, in Singapur losgeht. Wobei ich halt sagen muss, Singapur ist schon immer noch ein spezielles Rennen. Also da kann man immer schwierig Rückschlüsse ziehen, einfach weil das so extreme Bedingungen sind. Aber ja gut, ich meine, das Niveau wird auf jeden Fall da auch nicht gesunken sein. Und es macht die Rennen letztendlich einfach nochmal unvorhersehbarer zwischen Platz 3 und 8, würde ich sagen. Ganz vorne hast du dann doch wahrscheinlich schon die halt einfach ja nochmal ein Stück besser sind. Aber danach reicht halt ein Mini-Fehler, dass du halt auf einmal dann 4 Plätze abrutscht und du halt nicht mehr so viel Spielraum hast. Wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch bei meinen Rennen quasi rauskristallisiert.
Aber denkst du, also die Laufzeiten wurden jetzt schneller, was ja eigentlich erstmal nicht so zu erwarten war, finde ich, mit der neuen Regel. Denkst du, es fährt jetzt jeder ein bisschen mehr in seinen Bereichen? und geht nicht mehr irgendwie so drüber, um irgendwo in der Gruppe mitzuspringen, um in der Dynamik zu bleiben, um den Sieg oder um die guten Plätze. Weil an sich ist ja 20-Meter-Regel eigentlich erstmal mehr Einzel-Time-Trial, mehr auf sich alleine gestellt. Aber könnte natürlich auch sein, dass man dadurch sich mehr paced.
Ja, also du sagst schon Time-Trial. Und ich glaube, es ist jetzt halt mehr ein Time-Trial als ein Race. Das heißt, du fährst konstanter. Klar, wenn du überholst, kann es sein, dass du mal ein bisschen mehr surgen musst. Auf der anderen Seite hat man halt auch 45 Sekunden Zeit jetzt, statt bei 12 Meter, ich glaube 20 Sekunden oder was das waren. Ich bin das letzte Jahr nur 20 Meter geraced, aber bei 12 Meter war es, glaube ich, 20 Sekunden. Und ich hatte jetzt nie wirklich die Situation bei mir, dass es wirklich brenzlig war, irgendwie mit den 45 Sekunden, sondern es hat eigentlich immer noch ganz gut gepasst. Ja, und da kannst du einfach mehr dein eigenes Ding machen. Und ich habe auch schon, gerade in Geelong fand ich es auffällig, wie das bei Hayden und Yelle das hin und her war, wie krass die das surgen mussten manchmal, um sich halt gegenseitig zu überholen, während Loomis ja relativ clever gemacht hat und der sein eigenes Ding gemacht hat. Wobei man halt auch sagen muss, okay, wenn Hayden seine sonstige Zeiten laufen kann wieder, wenn jetzt vielleicht noch nicht in Topform war oder was auch immer, dann ist es natürlich schwierig, wenn du mit 9 Sekunden Rückstand auf Hayden absteigst. Aber in dem Rennen fand ich schon halt halt krass zu sehen, wie doll die beiden halt gesurged haben, wenn Blumi halt eher konstant gefahren ist, und sowas kannst du dir halt mit der 20-Meter-Regel eher erlauben. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die sich jetzt mit der Zeit hinauskristallisieren werden. Und deswegen glaube ich schon, dass gerade halt diese anaeroben Passagen, so 2-3 Minuten mal richtig drüber gehen, dass das dir halt, halt richtig den Saft rausziehen kann, wenn du vielleicht auf dem Papier in Summe 5 Watt mehr fährst, aber die deutlich konstanter fährst, dass das nicht so hart ist, wie wenn du halt 5 Watt weniger fährst, aber diese halt deutlich mehr surgy sind und man vielleicht mehr auf den VI so schauen muss, also Unterschied zwischen Average und Normalized Power. Und ich meine, auf der anderen Seite kommt das halt auch wieder anderen Athletentypen entgegen, die halt sowas eher können, statt halt diese Surges gut verkraften können. Aber ja, letztendlich haben wir jetzt erst 2 Rennen, würde ich sagen, auf dem absoluten Top-Level gesehen, mit auch guter Besetzung. Oder 1,5, ich meine, Oceanside war stark, aber war vor allem halt in der Spitze stark. Geelong war stark, aber vor allem halt in der Spitze. Oceanside war wirklich auch in der zweiten, dritten Reihe super stark besetzt. Und ich denke, da braucht es jetzt einfach nochmal 2-3 Rennen mehr, bis man da richtig ein Zwischenfazit ziehen kann. Aber ich meine, mit Texas haben wir das. Singapur, wie gesagt, würde ich ein bisschen ausklammern, aber dann spätestens dann die nächsten Pro Series Rennen. Und Valencia ist ja auch schon echt gut besetzt jetzt. Da denke ich, kann man das mehr und mehr sehen.
Ja, definitiv. Was würdest du sagen, wie kann man Blumi zurzeit schlagen? Weil gerade, was du ja gemeint hast, mit diesem Surges, also es gab ja jetzt eigentlich in Oceanside, gab es Yelle und Hayden, die versucht haben, Blumi am Rad so ein bisschen zu distanzieren und dann eben beim Laufen die Klatsche bekommen haben. In Oceanside war es Schombi, der ja eigentlich mit Sam Long dann vorne raus ist und Blumi halt eiskalt. Gut, da war, ja, ich weiß nicht, ob es Glück war, weil es ja jetzt immer funktioniert hat, aber es war ja schon super knapp hinten raus, dass Blumi den Jonas noch geholt hat. Wie würdest du sagen, kann man Christian aktuell eben schlagen? Oder kann man ihn überhaupt schlagen? Ist er zu gut aktuell?
ja, doch, also ich glaube schon, dass man ihn schlagen kann. Ja, in Texas ist er schon der Favorit, aber ich glaube, es hat Yelle gut getan, da nochmal von Christian jetzt geschlagen worden zu sein. Das hätte er vielleicht in dem Moment auch nicht mit gerechnet, als er abgestiegen ist, dass Christian so viel stärker nochmal laufen kann. Plus der bisschen mehr Respekt vielleicht vor seiner ersten Langdistanz, dass er da jetzt auch nicht so krasse Surges machen wird, also Yelle, jetzt wie in Geelong. Also für mich ist vor allem Yelle der Typ, der ihn schlagen kann jetzt in Texas, zusammen vielleicht mit Martin, auch wenn ich da jetzt mit ihm persönlich jetzt zuletzt keinen Kontakt hatte, aber ja, ich meine, wenn der fit ist, dann schätze ich ihn auch schon super stark ein. Dann zusammen mit Jonas und Vincent Louis, glaube ich schon, dass die da auch vielleicht beim Schwimmen schon richtig draufdrücken werden. Und gerade Jonas haben wir jetzt gesehen, der ist sicher nicht zu schade, auf dem Rad halt drauf zu drücken. Und dann schätze ich da Martin auch schon super stark ein. Und ich sag mal, wenn Jelle und Christian, wenn die beiden gleich hart auf dem Rad arbeiten, ja, dann auch wenn es Jelles erste Langdistanz ist, sehe ich dann jetzt Christian nicht als klaren Favoriten, sondern sehe ich die schon eher ebenwürdig. Und wenn Martin wiederum 5 Minuten Vorsprung hat oder 3, 4 Minuten selbst, schätze ich ihn auch super stark ein. Ja, ich glaube, in Geelong wurde er einfach ein bisschen unterschätzt. Und in Oceanside, ja, war es super, super knapp. Aber du hast jetzt halt auch keinen Top-Top-anderen Athleten. Also, ich meine, Jonas hat jetzt ja noch nie ein Großrennen gewonnen oder ein Großrennen auf dem Podium gefinisht. Er ist Weltklasse, aber er ist jetzt nicht zu den Top-3-Weltklasse-Athleten. Also jetzt würde ich sagen, noch nicht vergleichbar mit Jelle, zumindest von den vorherigen Ergebnissen. Und ich glaube, wenn jemand wie Jelle in Oceanside am Start gewesen wäre, gut, jetzt nicht, wenn er eine Woche vorher Geelong gestartet hat, sowas kann wahrscheinlich gerade nur Blumi, aber ja, dann hätte es vielleicht auch schon nicht mehr gereicht für Blumi. Ja, von daher ist er der Mann, den es zu schlagen gilt gerade, aber ich glaube schon, dass man ihn schlagen kann, entweder eben, indem man ihn auf dem Rad distanziert, ohne dabei zu krass zu surgen, sondern eher vielleicht Richtung zu arbeiten oder zumindest nicht gegeneinander zu arbeiten, weil bei Jelle und Hayden wirkt es schon fast, als ob die manchmal gegeneinander gearbeitet haben, halt mit den Surges. Ich weiß ja auch, wie Hayden fährt, dass er das schon halt,
Er will das gerne auch schon dominant machen halt,
ja,
weil
genau,
andere Leute
genau.
auseinandernehmen so.
Ja, genau. Und da war jetzt einfach noch nicht in der Form, um es halt durchzubringen. Aber ja, ich glaube, wenn die da schon konservativer gefahren wären, hätte es vielleicht da schon gereicht. Ja, und wie gesagt, jetzt hat Blumi auf jeden Fall wieder jeder auf dem Schirm. Ja, von daher. Also ich habe schon echt Bock auf Texas.
Ja, eigentlich ähnlich wie in Nizza letztes Jahr, um es da abschließend zu dem Thema zu sagen. Da musste er halt auch, er wurde am Rad gefordert und am Laufen waren dann sicher viele auf einem ähnlichen Niveau. Aber es sind halt dann Leute smarter gefahren als er, so wie Kasper. Oder auch Gustav ist ja auch smarter gefahren eigentlich als Blumi. Da kannst du ihn dann sicher über die Schiene sicher bekommen. Aber ja, ich meine, Texas wird auf jeden Fall spannend. Wir haben nächste Woche dann noch einen Gast, auch, kann ich jetzt schon hier an der Stelle sagen, Leo Arnold kommt. Und gibt uns da auch nochmal Insights, wie es jetzt in Amerika war. Und ist ja dann auch in der Woche vor Texas, kommt die Episode mit ihm. Deswegen haben wir jetzt sozusagen schon mal Mikas Meinung dazu. Also du sagst, gehst du auf Jelle wirklich oder sagst du, wird knapp und Blumi macht am Ende doch noch das Rennen? Oder gib mal einen Podium-Tipp ab.
Ja, okay, dann sage ich Martin, Jelle, Christian.
Martin auf 1.
Ja,
Okay,
einfach
krass.
mal, weil es was anderes ist. Ich meine, er hatte ein toughes letztes Jahr, hat auch eine lange Offseason gemacht. Aber ja, ich meine, Martin, der hat jetzt, glaube ich, schon wieder gut abgerissen, jetzt die letzten Monate. Und ich meine, er ist jetzt nicht mehr der jüngste Athlet, der hat super viele Jahreskilometer. Und ich glaube, so einem Athleten schadet es manchmal auch nicht, nochmal richtig rauszunehmen, durchzuatmen, und jetzt gut durchzuziehen. Generell ist er gerade. Hat er echt einige krasse Winter so gehabt vom Training, was er erzählt hat. Und jetzt war der Winter vielleicht kürzer, aber ja, mit den Lebenskilometern und allem, was er im Tank hat, plus jetzt gerade nicht so ein Druck, der jetzt auf ihm lastet, sondern er ist jetzt ja, relativ unterm Radar gerade noch. Von daher sage ich, dass Martin zusammen mit Jonas auf dem Rad wegfährt. Tatsächlich vielleicht, dass sie es schaffen, eine kleine Schwimmgruppe sich abzusetzen. Eben, wenn Vincent Louis, der jetzt ja auch mit Martin zusammen trainiert, wenn die beim Schwimmen richtig draufdrücken, dass die da wegkommen. Und ja, dann Jonas und Martin wegfahren, und Martin es dann durchbringt. Und dahinter werden mehr Leute jetzt auf Blumi auf jeden Fall gucken. Und
Und
dann
ihn auch
sage
in
ich
die
dann,
Pflicht nehmen wahrscheinlich mal. So
genau,
wie
genau.
in Frankfurt, dass er nur mit drin sitzt. Also hoffe ich zumindest, dass
Ja.
die Jungs das mal nicht
Ja,
machen.
genau. Ja, und dann sage ich, dass da jetzt Jelle noch schafft. Ich meine, wie gesagt, das Programm von Blumi darf man halt auch nicht vergessen. War jetzt schon stabil. Ja, beim Ironman hilft dann vielleicht ein bisschen mehr Frische hinten raus. Ja, von daher sage ich mal ein bisschen was anderes. Aber ja, gut, wunder wird es mich
Ja.
nicht, wenn Blumi es doch wieder macht.
Das ist
Aber
ein
was
guter
sagst
Call.
du?
Also, ich Ich würde vielleicht sogar auf so einen lachenden Dritten dann wieder so auf Kaspar gehen. Kaspar, weil der eigentlich auch echt immer smart raced, auch anscheinend gut in Form ist. Hat er nicht so viel Laufkilometer wohl, aber sicher am Schwimmen und am Rad umso mehr gemacht.
Ja, und Laufen hat er jetzt auch nichts gemacht. Ich habe es ja in der Serie gesehen. Der hatte zwar Schmerzen, aber da war trotzdem durchgezogen. Und im Schwimmen ist der echt fit. Ach ja, und das wollte ich auch ein letztes Wort sagen zu Oceanside. Was mich echt immer wieder wundert bei Gustav, ist es echt komisch, die Schwimmform vom Becken ins Freiwasser scheint er echt zu strugglen manchmal. Das gleiche war auch schon in Flagstaff damals. Ich war 2024 in Flagstaff, wo es mich dann auf die Fresse gelegt hat mit dem Auto am Ende. Und das war ja kurz vor Hawaii. Da waren Blumi und Gustav auch da. Und da ist Gustav auch schon richtig stark geschwommen. Also wirklich gleich schnell wie Christian. Und halt einfach echt gute Zeiten. Und jetzt in der Sierra, weil zwar Christian nicht dabei, aber der ist ungefähr wie Kasper geschwommen und die beiden waren auch echt, echt zügig unterwegs. Und wie gesagt, in dem Becken, also da sind die halt so lange Strecken, Schwelle 1,12, 1,13er Zeiten durchgegangen, so 600, 800er. Und haben halt auch gemessen. Also es war wohl echt noch kontrolliert. Und das Becken ist halt echt, echt scheiße, das bisschen Strömung und dann diese Kackluft und so. Also wirklich gut. Und dann kriegt das im Wettkampf einfach irgendwie manchmal nicht umgesetzt. Also das ist echt ein bisschen verwunderlich bei ihm. Von daher sehe ich ihn jetzt auch noch nicht. Der ist auf jeden Fall mit dem Kopf auch ganz klar erst in der zweiten Saisonhälfte. Kaspar, wie du schon sagst, kann auch dann ein lachender Dritter sein. Ich glaube aber jetzt bei der Langdistanz wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wie jetzt bei der Mitteldistanz, das mit einer bisschen doch noch fehlenden Fitness gerade beim Laufen dann umzusetzen. Aber ja, abschreiben würde ich ihn jetzt auch nicht.
Auf jeden Fall. Gut, machen wir noch die Frauen schnell, wenn wir schon hier in der Preview sind. Nur auch Podium-Tipp, weil das wird auch auf jeden Fall spannend. Cat Matthews gegen Solveig, gegen Taylor Nipp. Ich glaube, eine andere würde ich da eigentlich nicht mit reinnehmen, weil die sind schon mit Abstand, glaube ich, die Besten. Und ich glaube, ich bin eigentlich hauptsächlich gespannt. Taylor gegen Cat, so. Und Solveig könnte halt, also so dieses Ding, Taylor wird halt vorne ihr Ding machen und hinten wird dann Cat und Solveig halt kommen, aber die steigen wahrscheinlich schon mit Rückstand ab. Also ich glaube nicht, dass die auffahren. Und dann wird es halt ein Laufduell, wo ich mir schon denke, dass Cat besser ist, aber die Frage ist, kriegen sie Taylor? So in meinem Kopf.
Ich glaube auch, es wird zwischen den dreien, es sei denn, es sind wirklich extreme Bedingungen, also extrem heiß oder so, dass vielleicht eine hochgeht, weil sie sich zu sehr betteln. Dann würde ich halt auch gerade Hannah Berry nie abschreiben, jetzt gerade nach dem neuseeländischen Sommer, dass sie da, glaube ich, schon jetzt schon sehr fit ist, hat jetzt ja auch schon ein stabiles Rennen. Aber ich würde eher Cat, dann Solveig und dann Taylor sehen, weil Solveig auf jeden Fall auch richtig stark war in der Sierra, also die ist mit Gustav eigentlich alles gelaufen.
Laufzeit in Oceanside war ja auch krass, 1,14.
Und die hat auch ein paar schon lange Läufe gemacht oder auch längere Intervalle. Boah, da war die auch echt stark unterwegs. Ich tippe auch da mal, ich sage auch da mal Solveig, dann Cat, dann Taylor.
Okay, ja, ist gut. Dann sage ich Cat, Solveig, Taylor. Okay. Gut, noch hier an der Stelle, Shoutout an Rainer, der hat mich korrigiert. Oh, ja. Und zwar, Blumi ist schon mal unter 1,07 gelaufen und zwar in Oceanside, 1,06,38, weil da habe ich ja in der letzten Folge gesagt, mit Nils, ob der schon mal unter uns 1,07 gelaufen ist, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und Kudos natürlich an euch Nerds da draußen, die das auf dem Schirm haben. Auch wenn ich meistens die Zeiten irgendwie dann doch im Kopf auch habe, aber das ist Oceanside ist mir dann doch irgendwie durchgerutscht. Aber ja. Nee, perfekt. Ja, generell, Texas, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja.
Generell noch zu den Laufzeiten. Unter 1,7 ist zum Beispiel auch Fabi gelaufen. Letztes Jahr im Kraichgau. 1,06 irgendwas. LP, glaube ich, auch 1,06 im Kraichgau. Also ja, sind unsere Jungs da auch stabil mit unterwegs.
Aber ich glaube, das war auf jeden Fall 500 Meter zu kurz.
Ja, aber ich meine,
das kann Oceanside ja auch gewesen sein.
Ja, genau. Also die Laufzeit ist ja immer relativ, sind wir auch gut dabei.
Hast du gesehen, Matt Hauser ist jetzt in Singapur auf der Liste?
Ja. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, Singapur schwierig
Sehr speziell,
einzuschätzen.
ja.
Sehr speziell. Aber ich meine, er kommt jetzt auch aus dem australischen Sommer. An der Gold Coast soll es wohl sehr schwül gewesen sein, teilweise auch. Bin ich mal gespannt. Ist wohl seine einzige Mitteldistanz, hat er jetzt wohl angekündigt. Leider, wie gesagt, ich würde es mal gern bei einem normaleren Rennen, sage ich mal, sehen. Aber cool, dass es das überhaupt mal macht.
Ja, der hat auch einen coolen YouTube-Channel, also kann man auf jeden Fall auch mal reinfolgen und die Videos gucken. Der ist da sehr transparent auch und droppt auch immer coole Sessions, finde ich. Also auch interessant zu sehen, was der so macht. So ein bisschen anders auch im Laufen, also nicht so, jetzt sagen wir mal, in Deutschland würden wir 5x2K Schwelle laufen und er läuft halt irgendwie 5x2 Kilometer den ersten Schwelle, den zweiten irgendwie 800 Meter Race Pace, 200 Meter Surge, also so Kickdown, 800 Meter Race Pace, 200 Meter Kickdown, dann den dritten irgendwie das gleiche mit 300 und 200 Metern Wechsel, also schon sehr hart und schnell, aber zwischendurch auch wieder super kontrolliert und letztens habe ich mein Schwimmset abfotografiert, da dachte ich mir so, das teile ich mal mit euch, weil das war schon sehr beeindruckend, finde ich, dass man das so schwimmen kann und schafft. Und auch, es ist auch super intensiv. Also selbst wenn du halt viel drauf hast und schnell bist, tut es trotzdem halt brutal weh. Und zwar 5x400 Meter, immer 100 Meter easy dazwischen und diese 400er eben so gebrochen. Der erste immer von oben, 30 Meter all out, das variiert dann immer so ein bisschen. Also erster Durchgang 30 Meter, zweiter Durchgang 40 Meter all out, dritter Durchgang 60 Meter all out. Dann der vierte wieder 30 und der letzte beim fünften Durchgang 50 Meter All Out. Das ist immer so der erste 100er. Und die 100er danach immer so Race Pace. Dreimal 100 auf 1,25. Beim zweiten Durchgang dreimal 100 auf 1,20 Abgang. Den dritten dreimal 100 auf 1,15 Abgang. Da ist er dann, glaube ich, irgendwie so 1,06 geschwommen, also so knapp 10 Sekunden Pause. Den vierten Durchgang dann 400 Meter Pace auf 1,40 Abgang, also hoher Abgang, das heißt mehr Pause, dafür aber intensiver. Ich glaube immer so 1,03 pro 100 Meter. Und den fünften 400er nach diesem 50 Meter von oben Max, dreimal 100. Ich hoffe, es kommen noch alle halbwegs mit. Der erste von den dreimal 100 in der 200 Meter Race Pace, also eigentlich mehr oder weniger all out, auf 1,40 Abgang auch wieder. Den zweiten Easy, also Erholung, und den dritten 200 Meter Closing Speed. Das heißt eigentlich auch wieder All Out. Und da ist er, glaube ich, geschwommen 1,01 und im Closing Speed 59 Sekunden von unten. Also, das ist kein Wunder, dass der halt im WTS, also auf Top-Niveau, auf der Kurzdistanz, auch irgendwie vorne wegschwimmen kann. Wenn du so ein Set irgendwie überlebst und auch noch solche Zeiten raushauen kannst, ist schon echt beeindruckend. Ja, ich packe
Ja,
den
voll.
Screenshot auch in die Story parallel, dann kann man sich's angucken, was er da geschwommen ist. Weil sonst, ich glaube, bei einer Erklärung gerade konnten wenige folgen.
Ja, aber also generell, die machen schon, der ist ja beim Dan Atkinson oder Atkins, auch schon sehr lange, und die haben dann eine Training Group an der Gold Coast, mit dem bin ich letztes Jahr mal geschwommen, Open Water. Die machen schon auch sehr viel, also schon viel auch hochintensiv tatsächlich. Viel auch ziemlich spezifisch. Also auf dem Rad machen die auch eher so Chain Gangs. Da gab es jetzt immer so einen Crit, einmal die Woche, was die gefahren sind. Und damals, als ich da war, gab es das Crit zwar nicht, da war ja gerade keine Crit-Season, aber da haben die einfach selber eins gemacht, wo die 40 Kilometer so eine hügelige Runde, was so den Wollongong-Kurs simuliert hat, haben die jeden Samstag oder Sonntag da 40 Kilometer Time-Trial drauf gemacht, halt in der Gruppe, irgendwie mit 10 Leuten. Das ist auch so, Braden Mercer, der Copeland sind auch mit in der Gruppe, also einfach auch eine super starke Trainingsgruppe. Und da geben die sich schon gut die Kante, und nutzen wirklich viel auch die Gruppe aus, machen auch dann im Schwimmen häufig so Drafting-Geschichten und sowas. Also es wirkte recht kurzweilig, sagen wir mal so.
Aber was man halt da mal nicht vergessen darf, ich schaue öfter mal so Strava rein bei Matt, und ich kenne ihn ja auch ganz gut, dass er halt dafür sehr ruhig trainiert, wenn er G1 Sachen
Die
macht.
ruhigen Sachen, ja.
Genau. Und da diese harten Geschichten macht er halt auch nicht mehr als einmal die Woche. Also wahrscheinlich im Schwimmen einmal, im Laufen einmal, im Rad einmal. Und ansonsten vielleicht mal noch so ein bisschen was, das die öfter machen, so ein bisschen so Tempo oder so einen gesteigerten Dauerlauf. Also so ein bisschen so Zone 2 bis zur Schwelle hin, aber eher unterschwellig dann und halt einmal dann so relativ frisch sein und drüber gehen. Aber ich glaube, der macht auch kaum öfter mehr als 25 Stunden die Woche. Also er braucht halt auch nicht so viel anscheinend. Eine krasse Gym-Routine hat er auf jeden Fall, also da zieht er auch ordentlich durch. Also schaut auch auf die Basics. Und ja, ansonsten ist es eine interessante Trainingsmethode, finde ich, und cool auch mal zu sehen.
Ja,
ja, cool. Naja, gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Abschluss noch, Lille, 10-Kilometer-Race. Hast du es ein bisschen gesehen? Cassandre läuft französischen Rekord. 30:52 oder so?
49 vielleicht sogar.
Oder 49,
auf jeden Fall, also, auf jeden Fall krass.
Echt sauschnell.
30:52,
ja. Ja, das sieht richtig gut aus, wie sie da so lang läuft. Wurde auch gepaced von einem aus ihrer Trainingsgruppe, einem jungen Belgier. Auf jeden Fall, ich habe mir den Start angeguckt, da waren auch wieder gefühlt 100.000 Leute am Start. Und Dorian Kuni ist auch gelaufen. Hast du die Splits von dem gesehen?
Ja, der wurde hinterher.
Ich glaube, du kannst dir kein härteres, also nichts härteres antun, als so einen 10 Kilometer zu pacen. Also er ist, er ist am Ende 29 Minuten irgendwas gelaufen.
28:56.
Okay, ja, da hat er noch irgendwas mit 29 drin stehen. Aber er ist halt 2:45 angelaufen und eigentlich kontinuierlich jeden Kilometer so 2-3 Sekunden langsamer geworden, bis er am Ende die letzten 3 Kilometer bei 3:03 war. Und das ist ich glaube, bei 14:01 ist er durchgegangen.
Ja, genau.
Und
genau.
Da dachte ich mir auch so, was hat er denn vor? Dachte er, der kann wirklich unter 28 laufen?
Ja.
Aber tut natürlich, also das hört sich immer noch super schnell an alles, aber 3 Minuten Pace ist halt dann schon für ihn recht langsam und halt aber voller Laktat. Also da kannst du sicher sein, dass der 12 Laktat hatte und dann noch 3 Kilometer laufen musste. Also,
Ja, gerade so ein Athletentyp, der eher sehr spritzig ist und schnellkräftig, der kann halt echt richtig tief gehen. Aber dann tut es halt umso mehr weh, wenn du einmal schon drüber warst.
Ja, also man muss ja auch echt sagen, der läuft im Triathlon oft mit Uhr. Und das Laufen inzwischen, ist es schon bekannt, dass er sich sehr gut paced. Und da laufen viele bei ihm am Anfang mit. Und er ist am Anfang vorne nicht, also oft nicht dabei, ganz vorne, aber kommt halt dann durch sehr steady Kilometer, so Kilometer 5, 6, 7 auf den Olympischen, doch nochmal manchmal nach vorne und hat halt dann nicht das Laktat schon so ein bisschen drinstehen wie andere, die halt mit irgendwie 2:45 anlaufen. Das macht er eigentlich schon recht bewusst, dass er eben so ein laktaziler Typ ist. Aber ja, genau.
Hat er gestern mal andersrum ausprobiert.
Ja. Gestern hat er sich gedacht, mal schauen, was möglich ist. Ja. Jo, gut. Dann haben wir doch hier eine stabile Stunde knapp zusammengebracht. Und Mika hat uns wieder geupdatet, was bei ihm so abgeht. Ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es gut sein und entlassen dich wieder in deine Termin und dein Daily Life und Training. Ansonsten denke ich, ja, entweder du gibst nächste Woche nochmal kurz Update vorm Flug oder wir hören dich an aus Singapur schon.
Genau. Ja, kurzer Ausblick jetzt, wie gesagt, hier. Donnerstag in einer Woche geht's rüber. Das heißt, diesmal 9 Tage vorm Rennen erst. Letztes Jahr war ich schon, ich glaube, 16 Tage vorm Rennen drüben. Möchte diesmal aber quasi so kurz wie möglich, aber doch so lange wie nötig quasi drüben bleiben. Ich meine, ein bisschen vor Ort muss man schon sein, sich anpassen, gerade mit der Zeitumstellung. Das einfach so kurz wie möglich halte. Deswegen jetzt hier noch kurz durchziehen dann drüber. Und dann denke ich, soll es ein solider Auftakt werden können. Aber ich hoffe, wir hören es nochmal nächste Woche.
Auf jeden Fall, machen wir so. Und bis dahin, macht's gut, genießt das schöne Osterwetter und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.